Hallo und willkommen bei einer neuen Folge von In bester Verfassung mit meiner Wenigkeit Ralf Jannik aus Wien und
Moritz Moser aus Feldkirch.
Und ich bin gerade auch in Feldkirch.
Das freut mich besonders.
Mich auch. Moritz, heute ist etwas Weltbewegendes passiert. Die steirische Landtagswahl wurde geschlagen. Seit dem letzten Mal, wo wir gesprochen haben, wurden damit zwei weltbewegende Wahlen bestritten oder jeweils eine Wahl. Jetzt darf ich ja Wahlen im Plural sagen, weil wir haben ja letztes Mal darüber diskutiert, ob man Nationalratswahlen sagt oder Präsidentschaftswahlen. Ich merke, du zuckst schon, wenn du das Wort Wahlen hörst, obwohl es eigentlich nur eine Wahl ist. Aber nachdem wir über die US-Präsidentschaftswahl, oder das sind ja wirklich Wahlen, weil man wählt ja nicht nur den Präsidenten am 4. November, sondern eben quasi alles.
Ja, man wählt ja auch Wahlmänner eigentlich. Ja.
Eben, also die Wahlen von Wahlmännern.
Und das Kongress ist natürlich Teilerneuerung.
Eben, und der ist ja auch wiederum ein Zweikammern-Parlament mit Haus und Senat.
Genau.
Also man hat da schon Wahlen.
Ja, man hat da Wahlen, so wie man in Vorarlberg dann im März auch Wahlen hat, weil wir die Gemeindevertretungen und die Bürgermeister wählen, aber auch nicht in allen Gemeinden.
Jetzt warten wir mal noch, bevor wir mit Vorarlberg anfangen. Ich weiß schon, Vorarlberg, der Nabel der Welt. Wir müssen auch noch vielleicht kurz als Zwischenbemerkung oder Vorabbemerkung sagen, es könnte sein, dass es Hintergrundgeräusche gibt. Das liegt daran, dass deine Frau geschäftig ist.
Meine Frau wischt gerade den Gang und schimpft dabei über den Wischmopp, der nicht mehr funktioniert.
Aber ich habe vorhin gehört, es gibt im Keller einen funktionierenden.
Ja, sie wollte nämlich unbedingt den neuen Wischmopp haben und jetzt setzt ihn zum ersten Mal ein und er funktioniert nicht, aber der alte funktioniert noch perfekt, deshalb kann sie auf den zurückgreifen. Ich weiß nicht, warum überhaupt einen neuen kauft.
Und wie ich vorhin erfahren habe, du bist dafür zuständig für die Wäsche. Nicht, dass wir jetzt da ein allzu traditionelles Bild prägen.
Ich bin eigentlich der sonst meistens den Boden wischt. Also bei mir hat der neue Mischmopp noch funktioniert, sagen wir es mal so.
Du bist für das, wie bürgerlich eure Wohnung aussieht, ja äußerst progressiv.
Sogar. Ja, das stimmt. Ja, aber ich bin für die Bürgerlichkeit zuständig da herinnen.
Worüber reden wir zuerst? Apropos Bürgerlichkeit. Über die, kann man fast sagen, gescheiterte Bürgerlichkeit in der Steiermark oder zuerst über die USA? Also das Wichtige oder das weniger Wichtige? Jeder darf sich aussuchen, was für ihn persönlich
wichtig ist. Wir können gerne über die Steiermark zuerst reden, wobei ich die gescheiterte Bürgerlichkeit für diskutabel halte, weil sie ja die FPÖ auch gern als bürgerliche Partei gibt. Zumindest in Vorarlberg betont der Herr Landesstatthalter Bitschi, mittlerweile FPÖ-Chef, dass die bürgerlichen Parteien eine Zweidrittelmehrheit haben im Landtag und da zählt er sich und die ÖVP dazu.
Das ist eher eine interessante Debatte. Was ist heute schon noch bürgerlich? Ist es der im 7. Bezirk wohnhafte Bobo, der vielleicht auch ein oder zwei Kinder hat und einen ökologisch bewussten Lebensstil hat und damit eigentlich gar nicht mehr so aus der Norm fällt, zumindest des 7. Wiener Gemeindebezirks? Oder sind es die Menschen im Land? Ich lese gerade, ich habe ja viel Zeit gehabt auf dem Weg zu dir raus nach Vorarlberg. Mehr als 7 Stunden und dabei habe ich das gute Buch oder eines der guten Bücher von Herrn Reckwitz, ich hoffe, ich spreche ihn richtig aus, gelesen, deutscher Soziologe, der ja auch ein bisschen hinterfragt, inwiefern man heute noch von Bürgerlichkeit sprechen kann, weil weggebrochen ist zumindest dieses alte Denken von Industriegesellschaft, der klassische Arbeiter, das Bürgertum, die Reichen und die Armen, also diese Klassengesellschaften in dem Sinn, wo man Menschen anhand ihrer Arbeit auch soziologisch einstufen kann, funktioniert ja heute nicht mehr. Heute ist ja materiell oft der Handwerker wesentlich wohlhabender als der Akademiker und umgekehrt der Akademiker kulturell mit mehr Kapital ausgestattet als der Handwerker. Also diese Schichtstruktur und dieses Klassendenken funktioniert ja heute nicht mehr. Das ist ja mehr eine Matrix.
Das stimmt. Es ist sicher schwierig zu beurteilen, wobei ich dazu tendieren würde, die FPÖ zum Beispiel in Vorarlberg oder Oberösterreich durchaus als bürgerliche Partei zu sehen. In Wien vielleicht eher weniger.
Und im Bund?
Im Bund insgesamt wahrscheinlich auch eher weniger. Ich finde, die FPÖ im Bund ist doch eher fundamental oppositioneller und das ist jetzt unabhängig davon, ob sie in der Regierung ist oder nicht, gegenüber allen anderen Parteien, während sie sich in den Ländern doch deutlich kompromissbereiter zeigt, was die Mehrheitsfindung betrifft. Also wenn wir jetzt da die ÖVP-FPÖ-Koalition in Vorarlberg anschauen, da muss man ehrlich sagen, hat die FPÖ jetzt niemandem Probleme bereitet bei den Koalitionsverhandlungen und das wird wahrscheinlich auf die SPÖ-FPÖ-Koalition, die es im Burgenland ja auch schon gegeben hat, auch zutreffen. Also da gibt es dann durchaus relativ schnell relativ große Schnittmengen, wenn es ums Regieren geht. Das würde ich jetzt auf Bundesebene nicht so sehen.
Das ist ein interessanter Spin, den wir gerade, als wir gemeinsam ferngeschaut haben, deine Frau hat ja auch darüber gewitzelt, dann fahre ich zu dir raus und dann schauen wir Politik und du bist auf Twitter und ich als Wiener Bobo mittlerweile auf Blue Sky und dann hängt jeder am Handy und schaut, was gerade diskutiert wird. obwohl wir uns ja eh nicht so oft sehen. Aber wir konnten ja beide nicht anders, weil wenn schon was passiert, will man zumindest wissen, was die guten Takes sind.
Das ist das Geschäft.
Du hast ja einen ganz guten Take vorgelesen. Wie war der nochmal? Eines muss man über den
Drechsel sagen, hat wer getwittert, weiß jetzt leider nicht mehr wer, verlieren kann er nicht. Und das hat mich doch sehr amüsiert.
Ja, und was wir auch gemerkt haben, der Bundespräsident ist schuld. Also er hat sich ja selbst, nicht der Bundespräsident, sondern der Herr Landeshauptmann der Steiermark, als das erste Bauernopfer sogar bezeichnet, oder?
Der Republik, ja, natürlich, man muss ja sagen, der Bundespräsident ist komplett schuld an dieser Situation, in der er sich befindet. Es ist ja auch überhaupt nicht so, als hätte die FPÖ nicht eine kompakte Nationalratsmehrheit hinter sich gehabt, um eine Regierung zu bilden, an der der Bundespräsident jetzt vorbei regiert. Und es ist ja überhaupt nicht so, als ob der Herr Drechsel nicht als sympathiegeladener und viel beliebter Landesvater da jetzt in eine völlig unverschuldete Not geraten ist, indem er seine eigene Partei in den Orkus getreten hat. Nein, man muss sagen, die Probleme liegen in der Hofburg.
Das gibt ja schon ein bisschen auch den Ton vor für die ÖVP vielleicht ganz allgemein, dass ja der Herr Drechsler nicht bei sich selbst die Schuld sucht, was in der Politik natürlich allgemein ein Problem ist, zumindest wenn man das öffentlich macht, dass dann natürlich der Gegner schnell mal sagt, naja, sogar ihr selber sagt, es lag an dem. Und dass man dann natürlich aber gerne auslagert. Und das finde ich interessant, weil ich das bei der ÖVP schon wieder vergessen hatte, dieses eben nicht geschlossen sein. Das hat man ja bei der Kurz-ÖVP das Gefühl gehabt, das ist ein geeinter Block und jetzt brechen da doch wieder diese alten Gegensätze, Bund, Land, vielleicht auch innerhalb von
Parteien sind immer dann geeint, wenn sie Wahlen gewinnen. Und wenn sie Wahlen nicht mehr gewinnen, sind sie nicht mehr geeint. Da macht die ÖVP sicher keine Ausnahme, aber es hat bei ihr schon eine gewisse Tradition.
Ich habe das schon ganz vergessen gehabt, muss ich sagen. Also ich hatte das Gefühl, in der Zeit von Sebastian Kurz, die kann ja gar nichts mehr stoppen. Also die marschieren durch alle Wahlen durch und alle stehen hinterm Bundesparteiobmann und hinterm Kanzler.
War dann auch wieder vorbei und jetzt schaut er die SPÖ an, die verlieren schon so lange Wahlen, die wissen gar nicht mehr, was Einigkeit heißt.
Ja, da ist dann eben die Frage, die ich mir dann auch stelle, Stichwort Einigkeit. Wir haben ja zum Beispiel in Italien mal den Zerfall des bürgerlichen Lagers gesehen. Das heißt jetzt nicht, dass die ÖVP knapp davor stünde, dazu ist sie, glaube ich, doch ein zu großer und auch institutionalisierter, also in Österreich, in Bünden, Kammern, Ländern verankerter Player. Aber man sieht schon, dass auch das bürgerliche Lager, was auch immer es jetzt genau heißen mag, übers Bürgertum im Sinne von Reckwitz können wir eh noch sprechen ein bisschen, diese 7 Stunden Zugfahrt mit Lesen müssen sich ausgezahlt haben, nur als Zwischenbemerkung. Aber wir haben zumindest gesehen, und das sehen wir ja auch mit Trump, dass das, was gestern noch als unumstößlich gegolten hat, morgen nicht mehr unumstößlich sein muss.
Das geht ganz oft so und ganz schnell, wobei ich sagen muss, dass der Föderalismus in diesem Fall den österreichischen Parteien wahrscheinlich nützt, weil sogar dann, wenn sie es auf Bundesebene zerlegt, bleiben noch immer Reststrukturen auf Landesebene übrig. Das hat man ja auch zum Beispiel bei FPÖ, BZÖ gesehen. Da hat ja die Wiener Partei mehr oder weniger die Bundespartei dann ersetzt oder aufgefangen und deshalb ist Strache ist ja dann aus Wien heraus auch Parteichef geworden. Da sind die Landesstrukturen doch relativ stark und wenn sie jetzt irgendeine Partei zerbröseln würde, dann hätte sie ja immer noch die Landesparteien. Also es sind ja auch einige Landesparteien, berühmtes Beispiel ist die ÖVP Salzburg, auch als eigenständige Parteien beim Innenministerium mit Statut hinterlegt. Das heißt, sie sind sowohl Landesorganisation als auch eigenständige politische Partei. Das ist sowieso immer ein bisschen kompliziert, was ist eine Partei? Gibt's ja die Wahlpartei auch noch. Aber wie gesagt, ich würde jetzt nicht davon ausgehen, dass es so eine Partei so richtig komplett aus dem Polituniversum in Österreich rausschmeißt. Das würde mich schon sehr wundern. Auch die Grünen, als sie aus dem Nationalrat gefallen sind, haben sich auf ihre Landesorganisationen verlassen können, sowohl personell als auch strukturell als auch finanziell. Wäre jetzt Österreich ein Zentralstaat, wäre ihnen das sicher deutlich schwieriger geglückt, als mit der föderalen Struktur hinterlegt.
Das ist ja auch für die SPÖ ganz entscheidend, weil sie immer noch ihre Burg, ihre Festung Wien hat, gewissermaßen, obwohl Festung jetzt gerade ein FPÖ-besetzter Begriff ist. Aber das
macht Niederösterreich, glaube ich, mehr Parteimitglieder hat, wenn ich das richtig im Kopf habe.
Aber bei der Anzahl der Parteimitglieder müssen wir immer bedenken, dass das so eine Sache ist. Also die ÖVP beansprucht ja sehr viele Parteimitglieder zu haben, wo, wenn man sich das genauer ansieht, gar nicht so klar ist, ob das jetzt wirklich genuine Parteimitglieder sind oder nicht, weil die ja schnell mal jemanden als Parteimitglied dazuzählen und ich bin mir nicht bei allen Menschen sicher, ob sie wissen, dass sie ÖVP-Parteimitglied sind.
Tatsächlich Menschen, ja, von denen ja selber weiß, die mir dann erzählt haben, sie haben gar nicht gewusst, dass sie in die ÖVP eingetreten sind, wenn sie zum Beispiel beim FCG und in den ÖAB damit eintreten, dann sind sie automatisch ÖVP-Mitglied. Oder ursprünglich war es ja bei der ÖVP so, dass man nur über die Bünde Parteimitglied werden konnte. Und mittlerweile gibt es auch den bündefreien Mitglieds Beitrag an die ÖVP, aber die allermeisten sind immer noch in einem Bund organisiert, weil da auch die Machtbasis der ÖVP natürlich ist und diese Bünde auch ihre eigenen Verteilungsstrukturen in der Bundespartei haben. Also es kann ja nie sein, dass ein Bund alles besetzt. Es gibt ja natürlich immer gewisse Übergewichte, je nachdem, wer gerade Parteivorsitzender ist. Aber man kann die anderen von den drei großen Bünden, die anderen zwei ja nicht wirklich rausschmeißen.
Ja, weil Sebastian Kurz ist ja damals über die junge Volkspartei hineingekommen in die Partei und sie hat sich dann rauf, weiß nicht, ob man sagen kann, raufgearbeitet, raufgehandelt.
Er ist wirklich an dieser internen Struktur auch ein bisschen vorbeigeschifft. Und da haben die Bünde, er war so der erste Obmann, wo die Bünde wirklich nicht mehr wirklich eine große Rolle gespielt haben. Das muss man schon zugestehen, weil zum Beispiel sein Vorgänger Mitterlehner war ja ganz klar in der Wirtschaft verwurzelt. Dann Spindlecker war vom ÖAB, das hat man schon gemerkt. Und meine Frau schiebt gerade der Möbel herum, falls man es hört. Aber beim Kurz war das nicht so stark. Da ist es eigentlich hauptsächlich um die Macht gegangen. Und da haben dann viele aus vielen Bünden mitgespielt, auch eine spannende Dynamik innerhalb der ÖVP, die ja bis zum gewissen Grad noch immer nachhallt.
Und man hat da ja auch gesehen, dass das, als er wieder nicht mehr Parteichef war oder als er dann abgesägt wurde von außen, aber teilweise auch von innen, dass das ja gewissermaßen die Rache der Länder oder der Bünde war. Jetzt nicht im Sinne von Rache an jemanden, den man nicht mag, aber dass man gesehen hat, diese Strukturen gibt es auch noch. Und auch wenn er die Partei sehr stark auf sich konzentriert hat und auf sich ausgerichtet hat, es trotzdem nicht so weit gegangen ist, als wäre er ein Legibus Absolutus oder ein Parteiherrscher Absolutus.
Man kann natürlich, wenn man so einen starken Drall hat aus der Bevölkerung, aber auch aus der Partei heraus, das machen, was Kurz gemacht hat, der sich auch statutenmäßig ziemlich absichern hat lassen gegen die Länder. Man muss dann aber auch wissen, dass diese Dinge irgendwann einmal ein Echo erzeugen, wenn es einem vielleicht nicht mehr ganz so gut geht. Oder man kann als Sebastian Kurz vielleicht dann solche Phasen weniger gut überleben, wie zum Beispiel als Karl Nehammer, wenn man versucht, alle Stakeholder in der Partei irgendwie reinzuholen oder zumindest die wichtigsten, alle gelingen einem eh nie. Und man sieht es ja auch an der Frau Verfassungsministerin.
Ich habe letztens nämlich ein Pub-Quiz gehabt, mich den Sieg fast gekostet hätte, weil da war eine Frage, wie viele Ministerien gibt es in Österreich? Und
das ist ja kein Ministerium, es ist eine dem Bundeskanzler per Entschließung des Bundespräsidenten beigegebene Bundesministerin, der an Vollziehungsbereich des Bundeskanzleramtes übertragen worden ist.
Ich hätte dich da sehr gerne bei der Pub-Quiz-Runde gehabt, weil dann war kurz die Frage, Moment einmal, zählen wir das jetzt in irgendeiner Form als Ministerium oder nicht? Weil die Frage war, wie viele Ministerien gibt es in
14.
Österreich? 14. Sind es
14? Ja, soweit ich weiß schon. Also ich habe immer die Zahl im Kopf. Man hat das aber schon bei Kurz angefangen und es hat sich jetzt in die letzte Bundesregierung dann unter Nehammer auch weitergezogen, dass man wirklich mehr als nur einen Kanzleramtsminister hat, sondern dass man da zwei, drei Leute reinzieht, die dann halt eben pro forma und auf die Frau Raab trifft es ja auch zu, kein Ministerium haben, sondern eben Minister ohne Portfolio zunächst sind und dann, wenn dann das Bundesministeriengesetz geändert worden ist, kommt die Entschließung des Bundespräsidenten und man überträgt ihnen eben einen Teil des Vollziehungsbereiches des Bundeskanzleramtes. Das hat kosmetische Gründe, man will die Zahl der Ministerien nicht übermäßig erhöhen. Tatsächlich gibt es natürlich die Verwaltung dazu im Hintergrund auch, nur diese Ministerien haben dann halt keine solchen Zentralstellen wie andere Ministerien. Sie haben schon bis zum gewissen Grad eigenständige Strukturen, weil es sind ja keine Ministerien, sondern sie gehören ja zum Bundeskanzleramt. Aber gewisse Teile der internen Struktur teilen sie sich dann auch mit dem BKA.
Weil man hat ja gewissermaßen begonnen, aus dem Bundeskanzleramt eine Art Superministerium zu machen.
Ja, wobei, wie gesagt, in der Realität gibt es da nicht wahnsinnig viel Unterschied zu einem echten Ministerium, weil diese Bundesminister, denen der Bundespräsident diesen Vollzugsbereich des Bundeskanzleramtes übertragen hat, die haben dort ja auch Weisungsrecht. Also die sind ja Minister wie ein anderer Minister auch. Ne? Nur sie können halt jetzt, ich glaube, der Chauffeur, der kommt halt vom Bundeskanzleramt, oder? Dann müssen sie sich halt den Fahrzeugpool teilen. Aber ich glaube, das ist von der Eitelkeit her für die meisten überlebbar.
Dann ist nämlich noch die Frage, eben wenn nicht jeder Minister auch ein Ministerium hat, was machen wir da mit den Staatssekretären? Haben wir dann irgendwann Staatssekretäre in Ministerien, die aber zu Ministern zugeordnet, die aber gar kein Ministerium haben?
Das ist eine gute Frage, aber ich glaube, bis jetzt ist es schon immer so gewesen, dass man die Staatssekretäre dann dem Bundeskanzler beigegeben hat. Der Vorteil der Kanzleramtsminister ist natürlich auch, dass sie den Bundeskanzler parlamentarisch vertreten können. Das heißt, der Nationalrat kann ja die Anwesenheit der Regierungsmitglieder verlangen. Deshalb sind Staatssekretäre ja immer sehr angenehm und auch diese Minister können den Bundeskanzler vertreten.
Ja, weil hinter den Kulissen und eigentlich auch vor den Kulissen, weil es war jetzt nicht das große Geheimnis, hat man ja gesagt, dass die Frau Edtstadler gewissermaßen eine Art Gegenspielerin war zu Alma Sadic. Einerseits, um zu verhindern, dass sie zu beliebt wird und andererseits auch, um zu verhindern, dass sie zu viel macht, was der ÖVP vielleicht nicht gefällt. Und das war auch etwas, was mir in der Form nicht so bewusst war, dieses Denken in Spiegelministerien. Das habe ich auch erst durch dich so richtig gelernt, dass man sagt, okay, es gibt ein Ministerium und das muss aber irgendwie gespiegelt werden.
Das ist enorm wichtig. Also in der, wirklich in der Verwaltungsrealität und auch in der Realität der Gesetzgebung vor allem sind diese Spiegelministerien das Um und Auf, weil jedes Ministerium von der einen Partei hat ein Spiegelministerium der anderen Partei und das wird dann in einer möglichen Dreierkoalition extrem spannend werden, weil die müssen ja dann quasi einen Dreierspiegel aufbauen, was vor allem für die kleinste Regierungspartei dann sehr aufwendig sein wird, in allen anderen Bereichen quasi mitzuspielen. Das Spiegelministerium, um es kurz zu erklären, ist, nehmen wir an, es gibt irgendeinen Reformschritt im Innenministerium und dann kann der Innenminister nicht einfach das durchziehen, sogar dann, wenn er keinen Gesetzgebungsakt braucht, sondern nur eine Verordnung. Auch das gibt es dann im Koalitionspakt meistens, dass die Verordnungen auch vorbesprochen werden und die bespricht man dann aber nicht mit dem ganzen Ministerrat vor, sondern nur mit dem Spiegelministerium und das ist beim Innenministerium in der Regel das Verteidigungsministerium, wenn das von der anderen Partei ist und genauso der Verteidigungsminister will irgendwas machen, dann muss er den Innenminister fragen und dann machen die das untereinander aus. Das ist quasi diese erste Stufe der koalitionären Akkordierung und je höher und wichtiger dann die Rangfolge der Reformschritte wird, sprich, wenn es dann in Gesetzesmaterie geht, dann wird die zwar zwischen diesen Spiegelministerien vorbereitet, aber es kommt dann schon noch in den Ministerrat und dann hat es natürlich noch einmal ein anderes Quorum und eine andere Auseinandersetzung auch mit betroffenen Ministern, beziehungsweise natürlich auch der Regierungsspitze, dem Bundeskanzler und dem Vizekanzler. Ja, so funktioniert das. Die Frage ist dann auch, was, wenn man eine Dreierkoalition haben wird, oder wie macht man das? Zwei Vizekanzler gibt's ja nicht, auch wenn das schon vorgeschlagen wurde, dass man das ja machen könnte, aber das gibt die Bundesverfassung nicht her und die Verfassungsmehrheit dafür, einen weiteren Vizekanzler einzuführen, sehe ich jetzt momentan nicht.
Naja, aber es geht sich ja eigentlich aus, wenn wir quasi diesen Wall haben an alles, was nicht FPÖ ist. Da hat man bei manchen Dingen, das ist ja auch zum Beispiel aufgekommen bei der Diskussion rund um den neuen Präsidenten des Nationalrats, zu sagen, auch wenn der im Moment nicht absetzbar ist, könnte man ja, wenn er es übertreibt in die eine oder andere Richtung, sagen, man ändert sich Verfassung.
Man kann auch die Geschäftsordnung ändern, da muss man nicht einmal so sehr in die Verfassung eingreifen. Aber das Thema ist halt auch, ob die Grünen sich jetzt dafür hergeben, einen zweiten Vizekanzler zu schaffen, das meine ich. Und das würde mich doch schon sehr wundern, wenn man sie jetzt in die Opposition zwingt und sagt, aber bitte, liebe Grüne, ihr müsst uns schon auch den Zusatzposten geben. Also man soll ja nichts ausschließen, aber jetzt aus politstrategischer Sicht würde ich das sehr unwahrscheinlich ansehen.
Wenn wir schon beim Thema sind, ich finde es ja nicht ganz uninteressant, vor allem weil, wie du ja schon sagst, Neos als kleinstes, sicher nicht fünftes Rad am Wagen, aber jetzt auch nicht als zwei von vier Rädern, sondern eben irgendwo so ein Rad, das man braucht, aber das jetzt vielleicht, ja, ich komme jetzt nicht auf ein gutes sprachliches Bild. Sie sind nicht das fünfte Rad am Wagen, sie sind aber jetzt auch nicht unbedingt das...
Sie sind das dritte Rad am Moped.
Ja, das dritte Rad auf so einem... Ja, oder es gibt ja auch diese... Obwohl, die brauchen auch drei Räder.
Mit dem Sozius.
Was ist ein Sozius?
Das ist dieser kleine Beifahrer. Man kennt es immer aus irgendwelchen absurden Filmen der 50er und 60er Jahre. Ja. Wenn sie zu zweit auf diesem Dreirad-Moped sitzen und dann meistens irgendwas mit Louis Define und dann fährt man irgendeinen Abhang hinunter in der Regel. Oder es teilt sich dann dieses Moped und der eine fährt dorthin, der andere fährt dahin. Also ich glaube, dass man mit dieser Art von Fortbewegungsgerät die Hälfte aller Slapstick-Witze der 50er und 60er Jahre gemacht hat.
Ja, dann sind die Neos genau dieses kleine Wägelchen, das auch dabei ist, das auch eine Funktion hat und jedenfalls ohne dem das Moped dann zumindest nicht vielleicht allein weiterfahren kann. Manchmal sitzen da auch Hunde drin, glaube ich. Also bei Wallace und Gromit.
Ja, da stimmt, sitzt doch
das da, ist der Hund da drin. Ja. Ist das der Gromit oder der Wallace, der Hund?
Der Hund ist der Gromit, glaube ich.
Ja, was ich da auch spannend finde, der Martin Tür hat auf Blue Sky, vielleicht auch auf Twitter, das weiß ich nicht, aber ich drop da jetzt so ganz zwischendurch, dass ich...
Martin Tür ist denn auf beiden Plattformen, vielleicht sollten wir ihn jetzt laut shamen, er hat es in den letzten Tagen überhaupt zu wenig gehört, wie ich mitgekriegt habe. Buh, buh, wie kannst du nur auf beiden Plattformen sein, Martin?
Ja, jedenfalls hat er geteilt auf seiner Website ein wunderbares PDF zu den Regierungsverhandlungen 2024 und zu den Steuerungsgruppen. Dieses Wort ist mir in leidlicher Erinnerung, weil ich war ja, wie ich nominiert war, um mitzuarbeiten an der österreichischen Sicherheitsstrategie, auch Teil der Steuerungsgruppe. Ja, also das klingt so für mich wohlvertraut. Ich weiß noch immer nicht ganz, was es heißt. Es hat ein bisschen was von einem Arbeitskreis, so Steuerungsgruppe. Man
ist mir ein Thema völlig Schnuppe, gründe ich eine Steuerungsgruppe.
Das hast du schön gesagt, genau. Und das sind natürlich bekannte Namen und nicht bekannte Namen. Bisschen wie von einem Fußballteam, die Startelf, also Nehammer, Wöginger, Stocker, Mara, Edtstadler, die sich angeblich aus der Spitzenpolitik zurückzieht.
Aber im Nationalrat bleibt.
Da kann man dann darüber diskutieren, was ab wann die Spitzenpolitik beginnt. Also alles unterhalb Regierungsfunktion ist nicht Spitzenpolitik, auch interessant. Dann Claudia Plackholm und Georg Strasser. Ich habe keine Ahnung, wer Georg Strasser ist, muss ich zugeben. Aber interessant finde ich, dass bei NEOS, weil da habe ich mich ganz kurz gefragt, haben die genug Manpower oder holen die sich externe Experten? Mir ist, also ich kenne nicht alle und ich bin jetzt auch nicht alle durchgegangen, dass ich sie gegoogelt hätte, aber was mir zumindest aufgefallen ist, ist, dass sie doch über weite Strecken alles intern abdecken oder das meiste zumindest.
Na, sie haben auch Experten dazu geholt, was ich weiß, aber sie haben wie alle Parteien auch viel aus den Bundesländern geholt. Das war dann natürlich für uns im lokalen nachrichtlichen Bereich auch sehr dankbar. Welche Vorarlberger verhandeln in Wien mit? Bin mir ziemlich sicher, jedes Bundesländermedium in anderen Bundesländern hat da ähnliche Geschichte gemacht. Ja, aber es ist ja grundsätzlich nicht schlecht, wenn man auch Leute dabei hat, die jetzt vielleicht nicht politisch bonziert sind, aber einem schon sagen kann, dass können das jetzt 20% Pensionserhöhung eher nicht drinnen sein werden. Das Problem ist halt bei dieser Art des Arbeitens, dass man meistens in Richtung kleinster gemeinsamer Nenner geht und selten irgendwie ein thematischer Großabtausch stattfindet. Das heißt, dass man drei große Themenblöcke nimmt und sagt, das eine tut euch weh, das andere tut euch weh und das tut euch weh und von jedem Einzelnen profitiert irgendwer. Sagen, ja, Pensionsreform, das tut den einen weh, aber das wäre zum Beispiel was für die NEOS. Dann zu sagen, ja, Vermögensteuer, das tut den NEOS und der ÖVP weh, aber das wäre was für die SPÖ. Und dass man sich in dieser Art und Weise abtauscht und so, wie man jetzt halt da arbeitet, wird wahrscheinlich das eine und das andere nicht rauskommen. Aber es kann auch durchaus sein, dass da auch was Substanzielles herauskommt. Das muss ja nicht jede Regierungsverhandlung enden, so wie die in Vorarlberg.
Was ich dabei interessant finde, ist, dass die Anzahl der Mitglieder nicht widerspiegelt, wie groß die jeweilige Partei ist. Also dass zum Beispiel die NEOS teilweise sehr viele in diese Untergruppen hineingeschickt haben.
Auch in den Steuerungsgruppen haben sie immer zwei und die anderen jeweils einen. Ja, ich habe die Claudia Gamon gefragt, warum das so ist. Und sie hat gesagt, na, sie haben halt die zwei Leute eingemeldet. Ich hoffe, ich breche jetzt da keinen Vertrauenssatz, aber ich glaube, da hätte sie jetzt nichts dagegen, dass ich das sage. Also es hat keine besondere Bewandtnis, sondern die NEOS waren halt von sich aus der Überzeugung, dass sie da zu zweit besser aufgehoben sind.
Man muss ja da auch mitbedenken, das weiß ich noch aus der Recherche, die wir damals gemacht haben, zur Anzahl der Berufspolitiker, dass die natürlich prozentuell bei den kleineren Parteien umso höher ist, einfach deswegen, weil die keinen großen Apparat haben, der ihnen zuarbeitet, beziehungsweise auch keine Ministerien, die ihnen faktisch vielleicht auch noch zuarbeiten. Und natürlich auch keine Vorfeldorganisation, also dass da am einzelnen Abgeordneten oder am einzelnen Parteimitglied mehr hängen bleibt, als wenn man einen entsprechend großen Apparat hat.
Das muss man auch sagen, da hast du völlig recht, dass zum Beispiel eben die ÖVP dadurch, dass sie schon in Regierungsverantwortung ist, natürlich einen Informationsvorteil gegenüber den anderen hat.
Ja, und das schon sehr lange ist.
Und das ist jetzt, muss man auch sagen, wenn man es jetzt wieder mal mit der Landesebene vergleicht, in Vorarlberg sicher noch massiver gewesen, oder? Da hat die ÖVP, die seit 1945 in der Regierung ist und die FPÖ, die seit 10 Jahren nicht mehr in der Regierung war und die auch kein Personal mehr hatte, in dem Sinn, das schon in der Regierung gewesen ist oder halt naja, von ein paar Ausnahmen abzusehen. Das ist schon sehr schwierig, da Verhandlungen zu führen, wenn man nicht die ganzen Zahlen hat und dann vielleicht noch dazu kommt, dass man es relativ rasch machen muss, weil es in Vorarlberg ja doch so ist, dass die Landesverfassung das zwar nicht zwingend vorsieht, aber doch insinuiert, nennen wir es mal so, dass eine Landesregierung bis zur ersten Landtagssitzung stehen sollte. Und da muss man halt 2-3 Wochen verhandeln und da bleibt einem selten die Zeit, um sich wirklich mit allen Dingen komplett in der Tiefe zu beschäftigen, wie man es vielleicht sollte. das kann man dann natürlich als großen Erfolg verkaufen, dass man so schnell eine Regierung gebildet hat, kann auch ein bisschen auf Wien hinhauen und allen erzählen, dass man wieder mal der Oberschüler war. Wie gut es dann in Wien ankommt, sei dahingestellt. Und
was meinst du mit Wien als Zwischenbemerkung? Weil da könnte man jetzt Wien denken als Gemeinde, Land oder Bund.
Das ist für Vorarlberg tatsächlich alles eines. Aber in dem Fall meint man wohl die Bundesregierung damit, weil da die Verhandlungen ja doch etwas länger andauern. Man könnte jetzt auch bösartigerweise mutmaßen, dass die Kompetenztatbestände, die unter den Artikel 10 und den Artikel 11 und vielleicht noch ein bisschen unter den Artikel 12 BVG fallen,
B-VG.
Etwas weitflächiger sind als die unter den Artikel 15 fallen, beziehungsweise halt die in Vollziehung 11 und in Ausführungsgesetzgebung 12 den Ländern zukommen. Sprich, der Bund hat schon ein bisschen mehr anzuschaffen und braucht vielleicht deshalb auch ein bisschen länger, um Regierungen zu bilden und muss ja auch das ganze Geld auf die Seite legen, das er dann den Ländern wieder hinten reinschieben muss, wenn sie wieder mal keine Kohle haben. Also könnte man auch Verständnis dafür aufbringen, dass es ja im Bund nicht ganz so schnell geht, jetzt nicht ohne jede Kritik auszuschalten, dass man doch länger braucht, als es vielleicht unbedingt notwendig gewesen wäre. Aber ich bin kein großer Freund davon, Äpfel mit Birnen zu vergleichen und dann eine schnelle Landesregierung zu bilden und dann zu sagen, schaut euch an in Wien, wie faul ihr seid. Aber das muss jeder selber wissen.
In Wien auf Ebene des Bundes, wohlgemerkt. Was ich dabei auch sehr spannend finde an diesem überhaupt sehr angenehmen, für Politik-Nerds angenehmen Dokument von Martin Thür, das er eben über Blue Sky und wahrscheinlich auch über Twitter geteilt hat, ist, dass man da auch eine gute Übersicht bekommt, nicht nur über die einzelnen Personen, sondern auch wie viel der Themen man da in irgendeiner Form angehen muss. Also wenn ich da jetzt schaue bei 01 Wirtschaft und Infrastruktur, dann einmal Inflationsbekämpfung und Wohnen, dann 03 Sicherheit, Migration, Integration, dann 04 Gesundheit, Pflege, Soziales und Arbeit, 05 Frauen, Staat, Gesellschaft, Internationales und EU, 06 Regionen, Mobilität, Klima und Landwirtschaft, 07 Bildung, Innovation und Zukunft. Und das geht dann so weiter, dass ich jetzt gar nicht weiter vorlese, bis hin zu 07, 05 Kunst und Kultur, Kinder, Gewalt an gegen Frauen, Integration, Entlastung, Landesverteidigung, Medien, Klima und Umweltschutz, öffentlicher Dienst. Und ich habe noch immer nicht alles vorgelesen und ich höre auch schon wieder auf. Der einzige Punkt ist, das ist ja einerseits ein Mammutprogramm und andererseits jetzt zum Beispiel, wenn ich jetzt versuche, mich hineinzuversetzen in jemanden von der FPÖ, denke ich mir, passt, macht euch da ruhig alles aus, wir lehnen uns jetzt zurück. Es gibt keine bessere Zeit als jetzt, um in der Opposition zu sein eigentlich. Außer man möchte um jeden Preis mitregieren, aber wir sehen ja gerade, ich glaube in der Financial Times war das, eine sehr schöne Übersicht, dass in allen westlichen Ländern die Regierungsparteien abgestraft wurden. Also zu regieren ist in Zeiten wie diesen ein Malus und kein Bonus.
Ja, wobei man darüber diskutieren kann, ob das an Zeiten wie diesen liegt oder halt einfach auch an der medialen Entwicklung. Ich glaube, es war eh wieder, wir zitieren ihn sehr oft, der Laurenz Enser Jedenastik, der was getwittert hat dazu und gesagt hat, seit der Erfindung des Internets haben die Regierungen eigentlich schlechter abgeschnitten bei Wahlen, weil sie häufiger abgestraft werden. Ich hoffe, es war er. Falls es bei anderer war, bitte nicht böse sein.
Er hat jetzt den Vorteil, das haben nämlich manche Forscher, wenn sie einen gewissen Ruf haben.
Dann glaubt man immer, er ist es gewesen. Genau. Wir haben auch schon, also ich will mir jetzt nicht selber überhöhen, aber wir haben auch schon Leute zu Geschichten gratuliert, die nicht von mir waren.
Es gibt so Geschichten, da würde ich automatisch denken, das muss der Moser sein.
Ja, das hat meine Frau hat auch gesagt letztens, hast du die Geschichte gemacht? Da steht dein Name nicht dabei. Und sagt, das war nicht ich. Dann hat sie gesagt, doch. Ich sagte, na, die Geschichte ist nicht von mir. Aber ja, man hat auch einen gewissen Ruf, welche Geschichten man dann halt macht. Und wenn dann doch wer andere mal eine gute Geschichte macht, die von einem selber sein könnte, dann wird sie einem zugeschrieben, völlig ungerechtfertigterweise. Vielleicht auch, wenn es eine schlechte Geschichte ist. Aber ich hoffe jetzt, dass das seltener der Fall ist.
Ja, es ist wirklich aus der Financial Times, es ist eine wunderschöne Datengeschichte, die könnte glatt von Addendum sein. Ist jetzt natürlich vermessen, es muss natürlich umgekehrt sein, dass wir uns denken, das könnte glatt aus der Financial Times sein, als würde es Addendum noch geben. Und die Überschrift ist Democrats join 2024's Graveyard of Incumbents. Also eben, die Regierungsparteien wurden überall in der westlichen Welt abgestraft. Und da sieht man nämlich einerseits den langfristigen Verlauf auf dieser Website, ich werde den Link auch teilen, wo man eben sieht, dass ganz allgemein die USA, und da hat man ja auch ein bisschen versucht, das zu rationalisieren, wie ein Trump zurückkommen konnten, in einem weltweiten Trend liegen und dem auch entsprechen. Also das ist jetzt gar nicht die große Ausnahme, sondern ganz im Gegenteil, die USA sind in dem Punkt nicht anders als andere Länder.
Aber regieren ist undankbar, und zwar ist es eigentlich schon immer, und regieren führt dazu, dass man in der Regel auch Wahlen verliert. Aber die allermeisten Parteien wollen regieren, weil das ja auch bedeutet, ihr Programm zumindest bis zu einem gewissen Grad umsetzen zu können. Und ich glaube, dass Frustration, dass Opposition auch zu Frustration führt und Mürbel macht, und dass diese Parteien dann einfach Jahre und Jahrzehnte lang in Ausschüssen verbringen, wo sie sehen, dass Dinge halt nicht so gehen, wie sie glauben, dass sie richtig wären, und da der Wunsch des Mitregierens immer größer wird, auch in dem Wissen, dass die nächste Wahl dann wahrscheinlich weniger gut ausgehen wird. Und es wird ja immer wieder darüber spekuliert, dass die ÖVP, wenn sie die Neos in die Regierung holen, dann zumindest den einen Vorteil hat, dass sie die Neos gegen die Wand fahren werden. Das hört man ja aus mehr als einem Munde. Und es wird sehr spannend werden, wie es dann im Endeffekt ausgeht für die Neos. Weil sie halt inhaltlich doch sehr stark an der ÖVP liegen, zumindest was ihre Wirtschaftspositionen betrifft. Und wenn man das nicht zugestehen will, so zumindest doch eine große Schnittmenge bei den Wählern haben. Und wenn ja, dann dieser Kritikpunkt nicht mehr da ist, macht nichts, den sie permanent gegen die Schwarzen fahren können, nämlich dass die ÖVP halt ihre Freunde bedient und die Neos sind die frische neue Kraft, die jetzt da Reformen anstrebt. Und wenn man dann gemeinsam in der Regierung war und diese Kritik nicht mehr permanent üben kann, ist halt die Frage, was dann für den Wähler übrig bleibt.
Das ist ja genau dasselbe Problem, das die Neos auch in Wien haben. Jetzt sind sie an der Wiener Stadtregierung und die Leute sagen, okay, wo ist jetzt einerseits die große Transparenz und wo ist andererseits die große Reform von der berüchtigten MA35, wo sie auch in der Regierung, wie so viele Parteien vor ihnen, merken mussten, es ist das eine, von außen zu kritisieren und Mängel aufzuzeigen, und es ist ganz etwas anderes, von innen diese Mängel auch zu beheben.
Ja, ich glaube, jetzt wartet man nur noch einen Monat auf einen Termin oder so. Aber ja, es ist was anderes, natürlich. Und man merkt halt auch, dass Kritik immer einfacher ist als umsetzen, vor allem, weil man halt beschränkte Ressourcen hat in jederlei Hinsicht. Es geht ja nicht immer nur ums Geld. Also man kann ja auf meine Themen Geld draufschmeißen und es wird trotzdem nicht besser, weil wenn ich nicht mehr Pflegekräfte habe, dann nützt mir auch die Kohle nichts. Und wenn ich nicht mehr Lehrer habe, dann nützt mir auch die Kohle nichts. Und wenn ich natürlich 14% an Volksschülern und Mittelschülern in Wien habe, die der deutschen Unterrichtssprache nicht folgen können.
Die dem Unterricht nicht folgen können, ist nämlich der neue Code für Ausländer.
Ja, aber es ist halt wahr. Ich kann auch sagen Ausländer, aber es gibt auch Ausländer, die besser Deutsch können als Inländer. Aber das sind halt die 14%, die vermutlich großteils Ausländer sind oder im überwiegendsten Maße, die halt gar nichts kennen auf gut Deutsch. Nämlich, weil sie nicht dumm sind, sondern weil sie einfach die Sprache nicht sprechen. Und das ist ja, da bist du ausgeschlossen von allem. Du kannst ja super in irgendwas sein, aber das wird niemand wahrnehmen, weil du die Sprache nicht sprichst. Und da erleben jetzt halt die Neos das, was jede andere Partei auch erlebt hätte, nämlich, dass man ihnen halt die Verantwortung dafür umhängt.
Sie wollten sie aber auch haben.
Ja, eben, sie wollten sie auch haben in einer Situation, wo es halt nicht einfache Lösungen gibt. Und ich glaube, die Neos wären auch die Ersten in Wien, die da vor einem völligen Bildungsversagen sprechen würden, wenn sie in der Opposition wären. Und so sind sie halt auf der anderen Seite, müssen den Leuten erklären, hey, es ist nicht ganz so einfach. Ja, das ist halt das ewige Spiel zwischen Opposition und Regierung.
Vielleicht an dem Punkt kurz für alle Hörerinnen und Hörer, die nicht so Wien fokussiert sind, die muss man natürlich auch immer mitdenken. Ich bin ja ein bisschen Wien-zentristisch wahrscheinlich. Kannst mir gerne auch etwas einschenken.
Gerne.
Die MA35 steht für Einwanderung und Staatsbürgerschaft. Also das ist einerseits die Behörde, wo man eben seine Staatsbürgerschaftsanträge stellt und wo sie bearbeitet werden und man dann eines meistens fernen Tages dann auch die Staatsbürgerschaft bekommt, und andererseits auch die für Aufenthaltstitel zuständig ist. Ich habe das gerade, weil eine Studentin sich für unser Masterprogramm an der Sigmund Freud Privatuniversität im internationalen Recht, kleine Werbung Ende, beworben hat und eben auch nach Wien kommen möchte, hat sie eben dieses zweigliedrige Verfahren durchlaufen, und da habe ich das erste Mal so richtig aus der Nähe im Zusammenhang mit Aufenthaltstiteln mitbekommen. Das andere Mal war, und ich hasse mich selbst dafür, dass ich es erwähne, aber das andere Mal war mein Friseur, mit dem ich auch über die MA35 gesprochen habe, der ist aus dem Iran, ein Christ aus dem Iran, der hat auch sein Leid erzählt mit dieser Behörde.
Ist das jetzt so eine Folge von Twitter, Intellektueller spricht mit echten Menschen?
Ich weiß, ich hasse mich eh dafür. Es fehlt nur noch, dass ich dann erzähle von der Taxifahrt, was mir der Taxifahrer erzählt hat. Aber es ist ja, so blöd es klingt, es ist halt eben eine von vielen Optionen, die man zumindest nutzen muss, dass man einfach mit Menschen spricht, die nicht aus irgendeinem Elfenbeinturm sind. Wir sind ja alle in irgendeinem Elfenbeinturm. Es gibt ja nicht nur den akademischen, aber es ist trotzdem halt da das letzte Mal, wo ich, ja, ich könnte auch erzählen von meiner Schwester, wie die damals die Staatsbürgerschaft bekommen hat. Das ist aber schon so lange her, dass das nicht mehr so politisch relevant ist oder auch nicht fair wäre, wenn ich jetzt sage, Sachen, die vor, ich glaube, bei ist über 30 Jahre her war, waren, dass ich da jetzt deinen Gegenwartsbezug herstelle. Bei dem Friseur, den ich erwähnt habe, ist das nicht ganz so lange her. Und der war eben bei allem und der hat alle, wie er erzählt, eben das mit diesem richtig klassischen Ihnen fehlt Passierschein A38 und dann noch was nachreichen. Und ich habe so ein bisschen jetzt auch mitbekommen. Und ich verstehe schon einerseits das Interesse des Staates, dass alles seinen geordneten Gang geht, aber andererseits, gerade bei Österreich und die Studentin zum Beispiel, ist aus Indien und wir haben ja den indischen Premierminister in Österreich gehabt, den Herrn Modi, und da hat Österreich sich ganz kurz groß gefühlt. Der Modi, glaube ich, hat den größten von allen Politikern Twitter-Account weltweit. Das heißt, da hat man auf einmal gemerkt, da ist nicht mehr wir, das reiche Österreich und die Armen aus Indien, sondern ganz umgekehrt, auf einmal, da ist das große Indien Wirtschaftsmacht. Allein aufgrund seiner Bevölkerungsgröße wird es auf die eine oder andere Art eine globale Macht immer mehr werden. Und dann sagen wir, wir wollen Arbeitskräfte aus Indien, und dann merkt man aber trotzdem die Bürokratie, da ist es noch nicht ganz angekommen. Da möchte ich einen Punkt noch erwähnen. Der Kontakt mit der indischen Botschaft war für mich eine Katastrophe. Also da hat irgendwer aus der indischen Botschaft, nein, aus der österreichischen Botschaft in Indien, also deswegen die indische Botschaft von Österreich oder die in Indien gelegene österreichische Botschaft, ja, also unsere indische Botschaft.
Österreichische quasi. Botschaft in Neu-Delhi.
Ja, irgendjemand hat da ohne den Namen genannt, mich ganz ungut angeschrieben, ja, und da habe ich nur kurz in diesem Prozess bei der Studentin kurz erwähnt, dass ich für deren Geduld im Umgang danke, weil sie halt wirklich auch versucht hat, möglichst alles einzubringen und mehrere Mails geschrieben hat, und dann kriege ich da irgendwie eine sehr unfreundlich formulierte E-Mail zurück, obwohl ich eigentlich nur Danke gesagt habe, warum ich da überhaupt mich an die wende.
Das wundert mich total, Ralf. Also du kennst mich ja, ich habe noch nie in meinem ganzen Leben irgendwie die Diplomatie in Österreich kritisiert. Ja.
Ich finde es schade für die verdienten Diplomaten, wenn dann irgendwer kommt und ohne eigenen Namen, weißt du richtig, vom E-Mail-Account der österreichischen Botschaft in Indien.
Es gibt wirklich, wirklich gute Diplomaten, das muss man auch sagen. Also man darf dann, ich bin kein Freund von Pauschalurteilen. Wir haben wirklich sehr fähige Leute dort, die auch vieles aushalten müssen. Und dann gibt es halt die anderen, ne, die sich hauptsächlich von ihrer eigenen Überheblichkeit ernähren.
Aber das ist ja nicht mal Überheblichkeit, wenn du nicht mal mit dem eigenen Namen, wenn du nicht mal die Guts hast, deinen Namen drunter zu schreiben, sondern nicht einfach vom allgemeinen Account
der Botschaft in Indien. Unterschrieben. Das ist aber für Diplomaten besonders ärgerlich.
Ja, aber gut, ich möchte nicht weiter mich damit beschäftigen, aber es war zumindest so eine kurzes Erlebnis, wo man gemerkt hat, okay, und das ist, bin ich als Elfenbeinturm-Akademiker, der eine Mail schreibt, ich will mir gar nicht vorstellen, wie teilweise mit den Leuten umgegangen wird, die nicht als Titel oder so und so oder was auch immer daherkommen.
Also ich würde das sofort als Fernsehserie kaufen, Ralphi meets the world oder so.
Ja, ich bin ja auch in meiner kleinen Parallelwelt.
In einem McDonald's, ich glaube, man nennt es so.
Du, ich habe mehr als genug World da draußen, weil ich im Gegensatz zu dir nicht mit dem Auto unterwegs bin, wo ich mich dann schön in meiner Blechkarosserie vom Rest der Welt abschirmen kann.
Ich habe einen Skoda, Ralf, das ist jetzt nicht unbedingt so.
Als es ist immer noch ein Blechkübel, der dich abschottet vom Rest der Welt.
Als hätte ich dich im Maybach überfahren.
Ich habe genug Welt beim täglichen Fahrradfahren in Wien, mehr als mir lieb wäre. Oder heute in der Zugfahrt habe ich auch relativ viel Welt gehabt, möchte ich auch noch
sagen. Ich kann dir gerne mal auf der A14 mitnehmen, dann weißt du, dass du im Auto vieles bist, aber nicht abgeschottet von der Welt.
Gut, zurück zu diesem Artikel aus der Financial Times. Einen Punkt noch, was ich sehr interessant finde. Es gibt einen sogenannten Misery Index von dem Ökonomen Arthur Okun. Und das ist nämlich die Summe von Inflation und Arbeitslosenrate. Und der hat eben gezeigt, dass das einerseits wirklich ganz, ganz massiv ist, vor allem seit der Pandemie. Und andererseits ist auch etwas, was die schönen Daten zeigen, auch den Link stelle ich in die Shownotes natürlich, ist, dass die Länder im Westen, also sie haben da hier dargestellt, exemplarisch Österreich, Frankreich, das Vereinigte Königreich, Portugal und die USA, dass sie hier Migration und Inflation in den letzten paar Jahren wirklich ganz, ganz drastisch, also eben beides zusammengenommen haben, verändert haben. Im Vergleich zu den Jahren davor. Natürlich haben wir seit Ende des Kalten Krieges einen ganz massiven Wandel in den Gesellschaften, aber seit der Pandemie sieht man, dass das wirklich dann noch einmal so Hand in Hand geht. Also dass es da wirklich diese massiven Veränderungen, die Menschen spüren, die sind ja jetzt nicht eingebildet, sowohl bei Migration als auch bei Inflation. Und wir haben es ja auch gesehen beim gemeinsamen Sonntagabend-Fernschauen auf deiner gemütlichen Couch. Es war bei den exemplarischen Zitaten und den exemplarischen Interviews mit Menschen geführt hat, beim Gang von der Wahlurne und zurück, dass ganz viele gesagt haben, ja, es muss sich was ändern, ist das eine, das kann man immer sagen, aber eben auch gesagt haben, Teuerung und eben die in Wien und Stillstand und so weiter. Aber Teuerung ist ein Riesenthema, war es ja auch in den USA, war ja auch eine von vielen Erklärungen, dass die Leute sagen, mir ist wurscht, was der Trump sagt, macht oder Ankündigung, ich spüre es im Geldbörserl.
Man hat ja dann auch den Hermann Schützenhöfer interviewt, den ehemaligen Landeshauptmann der Steiermark, und der hat
sehr staatsmännisch.
Der hat schon was gesagt, ja, jetzt kann er sich's erlauben. Das ist
ich habe ihn auch als Landeshauptmann sehr landeshauptmännisch, schrägstrich staatsmännisch mitbekommen. Eine Lanze für
Schützenhöfer. Ja, auf jeden Fall hat er was gesagt, wo wir beide der Meinung waren, dass es nicht ganz von der Hand zu weisen ist, nämlich, dass Menschen nach Gefühlslagen Wahlentscheidungen treffen, egal wie nahe die an der Wahrheit dran sind. Das ist natürlich im konkreten Fall etwas, was die Position seiner eigenen Partei stützt, aber ich würde halt trotzdem es nicht von der Hand weisen. Es stimmt schon, Menschen wählen emotional, und die Leute haben mit der Inflation zu kämpfen, und wenn eine Mutter dir erzählt, sie muss ihr Kind eben mit Milchpulver ernähren und das ist einfach in 2 Jahren um 3 Euro pro Packung teuer geworden, dann kann man ihr natürlich erklären, dass das diese und jene Gründe hat und dass das so und so zu sehen ist und dass ja diese und jene Gehaltsabschlüsse gekommen sind und so weiter und so fort. Aber mit solchen rationalen Argumenten erreichst du die Leute nicht immer, und manchmal trifft es auf sie halt einfach auch nicht zu. Und manchmal hat der Gehaltsabschluss sie halt einfach nicht geholt und in ihrer Sparte halt nicht, oder es ist irgendeine Arbeitslosigkeit dazugekommen oder eine weitere persönliche Erschwernis, und das, was bleibt, ist für sie halt einfach die Teuerung und der Eindruck, dass das Leben nicht einfacher wird, dass immer mehr Leute herkommen, von denen sie nicht wissen, wo die jetzt arbeiten sollen, und dass sich manche Leute in der Öffentlichkeit nicht wissen, wie sie sich aufführen sollen. Und auf diese Fragen der Menschen eine Antwort zu finden, ist halt die bestehende Politik im weitesten schuldig geblieben. Und dann muss man sich halt auch nicht wundern, dass es Zulauf für andere Parteien gibt.
Ja, das ist ja der häufig gehörte Vorwurf, dass man sagt, ja, ist schön, wenn die linken Bobos in Wien, die ihre Kinder in Privatschulen stecken, dann den Leuten am Land erklären oder in ärmeren Bezirken, sie wären alle Rassisten und dumm oder was auch immer. Das ist eh schon ausgelutscht, und das brauche ich jetzt zum Beispiel auch gar nicht weiter zitieren, aber was man merkt ist, in so einer Lage will man ja fast gar nicht regieren, beziehungsweise ist dann die Frage, wenn man dann regiert, wird man vielleicht andere Wege finden, um an der Macht zu bleiben. Das ist ja gerade die Angst in den USA, weil auch ein Trump wird die Weltlage nicht ändern können, und auch unter einem Trump werden viele Menschen Inflation spüren und werden ärmer werden. Und wenn er zum Beispiel ankündigt Zölle und sagt, Zölle machen uns wieder reich, unterschlägt er, dass Zölle im Prinzip eine über Umwege ablaufende Besteuerung von ins Land kommenden Waren
sind. Ja, auch das, oder die Leute, die jetzt auf Social Media plötzlich bemerken, dass Obamacare dasselbe ist wie der Affordable Health Care Act. Oder? Das wird jetzt abgeschafft, und sie kommen plötzlich darauf, dass sie keine Krankenversicherung mehr haben. Da muss man sagen, ja, das hätte man sich vielleicht vorher überlegen sollen, aber Politik kann natürlich auch einfache Antworten liefern, wenn die Leute gewillt sind, sie zu glauben. Gleichzeitig haben viele Parteien einfach auch das Problem, dass ihnen die positive Botschaft abhanden gekommen ist. Und das hat man ja auch Harris immer wieder vorgeworfen, dass halt einfach diese, was will sie eigentlich, Frage nicht so ganz beantwortet worden ist, oder? Und das gibt's bei anderen Parteien auch. Und
sie hat anscheinend gedacht, dass die Warnung vor Trump,
ja,
die ich ja auch nachvollziehen kann.
Ja, aber das ist ja, natürlich kann ich in meiner eigenen Saftschale blubbern und der Meinung sein, dass das die ganze Welt ist. Es ist halt nicht so. Und man kann natürlich auch sagen, ja, der Klimawandel bedroht uns alle. Aber die Frage ist, gewinne ich Wahlen damit, wenn ich auf jedes Plakat brennende Wälder drauf tue und dann glaubt, dass die Leute mich wählen dafür. Das ist, ja, aber um jetzt da die österreichischen Grünen konkret anzusprechen, ich glaube auch, dass sie mit einer Positivkampagne nicht wahnsinnig viel besser abgeschnitten hätten. Es ist halt einfach auch das politische Pendel, das momentan in die eine Richtung schlägt, das wird irgendwann wieder in die andere Richtung schlagen und dann wieder in die eine Richtung. Das ist halt einfach der Lauf der Dinge bis zum gewissen Grad. Man muss halt nur aufpassen, dass dazwischen nicht irgendwie die Welt untergeht.
Das hat ja auch der ehemalige Landeshauptmann Schützenhöfer betont, dass es einen allgemeinen Trend gibt, und da hat er auch recht klare Worte gefunden, die ja dementsprechend, was in Österreich immer mehr in der Defensive ist, nämlich diesem alten bürgerlichen Lager, das sich noch klar abgrenzt von der FPÖ und auch allgemein von Far-Right oder rechtsextrem oder rechtsradikalen Inhalten, was ja auch ein wenig wenig
ja,
bröckelt,
aber
diese
muss,
Schutzmauer, wenn man so nennen
muss
will.
Halt den Leuten auch ehrlich was anbieten. Und jemand, der nichts für ungut ausschaut, als hätte man ihn aus dem Pensionistenheim rausgeholt, und irgendein Typ, der daherkommt wie ein Sparkassendirektor, der der Oma das Haus wegpfändet, werden halt gegen einen Herrn Kunasek ehrlich gesagt keinen Meter haben. Und das hat man ja auch gesehen. Und wenn die Parteien halt wirklich der Meinung sind, dass das ist wie in den 60er Jahren, man kann da auch ein schimmliges Stück Brot nach vorne stellen und das wird noch immer zum Landeshauptmann gewählt, dann wird man am Ende des Tages halt sehen, was man davon hat, ohne jetzt jemand der Betroffenen als schimmliges Stück Brot bezeichnet haben zu wollen.
Da muss man vielleicht mit bedenken, dass es interessanterweise gerade die weit rechts stehenden Parteien sind, die am ehesten wegen ihrer Inhalte gewählt werden. Also absurderweise auch ein Donald Trump wird irgendwo wegen seiner Inhalte gewählt und sicher nicht nur wegen Gefühlen, auch wenn Gefühle da eine große Rolle spielen. Aber wenn jemand dir verspricht, ich kämpfe gegen illegale Migration, gegen illegale Migranten, gegen Teuerung, gegen die US-Involvierung in Kriegen auf der ganzen Welt, dann sind das ja auch Inhalte. Oder sei es so etwas wie
muss halt beides sein. Die
Schutz
Leute
ungeborenen
sympathisch,
Lebens.
Die Leute müssen sympathisch sein, die Botschaft muss sympathisch sein und die Inhalte müssen irgendwo passen. Und jeder Wähler macht irgendwo Abstriche, das muss man auch dazu sagen. Und vielleicht wählt man mal jemanden, weil er eher sympathisch ist, auch wenn einem die Partei nicht so passt oder die Positionen, und vielleicht wählt man mal die Partei, obwohl einem der Spitzenkandidat nicht so passt, aber wenn dann halt vom Angebot nichts mehr da ist, oder wenn ich keine Botschaft habe und keine Leute, dann wird es halt düster.
Man merkt ja auch, und das ist jetzt vielleicht nicht der Trump-Effekt, aber der Trump war gewissermaßen der Stempel darauf, dass auch Kritik an dem Verhalten, an dem Gehabe, an der Rhetorik mittlerweile völlig nutzlos ist. Und dass auch Korruption die Leute nicht mehr aufregt, weil die Leute das Gefühl haben, ja, korrupt sind eh alle. Und es wird nicht mehr differenziert gemäß des Grades an Korruption, sondern einfach das allgemeine Denken hat mittlerweile. Und das hilft natürlich denen, die am korruptesten sind, Einzug gefunden zu sagen, es sind eh alle korrupt. Und
ja,
wer jetzt wie korrupt ist,
es
in der
ist
Steiermark
völlig, es ist völlig
oder sonst wo, ist mittlerweile
also,
wirklich wurscht.
Es gibt ja immer die Unterscheidung in verständliche Korruption und nicht verständliche Korruption. Und die verständliche Korruption ist halt wirklich so, persönliche Bereicherung, wie man es in der FPÖ-Spesen-Affäre gesehen hat auf Bundesebene. Man muss ja sagen, was sich in der Steiermark abgespielt hat, ist ja nicht ganz unweit davon entfernt, aber das hat offensichtlich nicht mehr so durchgeschlagen bei der Wahlentscheidung der Leute. Und auch da muss man jetzt nicht unbedingt sagen, es ist den Leuten komplett egal, man muss jetzt sagen, das andere war ihnen möglicherweise wichtiger. Und ja, die Antwort der etablierten Parteien darauf sehe ich ehrlich gesagt nicht, und nicht nur in der Steiermark nicht, oder? Ich kann natürlich eine Landesregierung bilden, die genauso ausschaut wie die alte, und dann ein Programm herausstempeln, das ich aus dem Telefonbuch zusammengeklaubt habe und glaube, das ist jetzt was Zukunftsfähiges und in 5 Jahren werden es die Leute schon wieder fressen. Die Frage ist es so? Das ist eine Wette auf die Zukunft, die jede Partei für sich treffen muss. Aber es ist auch für die Parteien natürlich nicht einfach. Ich will da nicht jeden durch die Gassen ziehen, aber das Personal zu finden, programmatisch sich weiterzuentwickeln, das ist anstrengend und erfordert eine Investition, eine physische, eine psychische und emotionale und eine finanzielle Investition, und die können nicht alle Parteien in der Form noch bringen.
Das ist nämlich das nächste Problem, dass wir auch gewissermaßen so eine Art Entfremdung haben von Parteien und Bevölkerung, weil natürlich, wenn man jetzt als Kraft in Regierungsämter kommt, die gut auf den Putz gehaudert oder eben auf den Putz haben, glaube ich, sagt man, wenn man Party macht. Gell? Ich glaube, ich habe die Phrase jetzt falsch verwendet. Die eben in der Opposition so richtig laut war und sich gut Gehör verschafft hat und die dann aber mit einem Schlag auf einmal Verantwortung übernehmen muss. Das hat man ja bei Trump 1 gemerkt, 2016, weswegen sich jetzt alle mehr Sorgen macht, wenn man sagt, Moment einmal, jetzt kommt das für die nicht aus dem Nichts. Die haben auch lang sich überlegt, was sie danach machen werden. Und dieselbe Frage wäre ja auch bei der FPÖ. Ich weiß nicht, wie langfristig sie plant, aber ich habe schon das Gefühl, dass ein Kickl, so wie er auf mich wirkt, kalkuliert denkt, dass er ja merkt, dass, da sind wir wieder bei dem Thema bürgerlich, dass er immer mehr nicht selbst in die Mitte rückt, aber die Mitte immer näher zu ihm und seiner Partei hinrückt. Und er wahrscheinlich doch damit rechnet, vielleicht nicht jetzt, aber dafür dann beim nächsten Mal zu regieren und damit noch mehr Stimmen im Gepäck zu regieren.
Ja, schon, aber man muss auch sagen, dass Kickl doch einen deutlich anderen Wahlkampf geführt hat als schon einmal. Ich habe das sehr spannend gefunden, als der Landtagswahlkampf in Vorarlberg angelaufen ist, und da war ja noch nicht absehbar, wie der Bundeswahlkampf aussehen würde, sondern da war schon mal eine Pressekonferenz von der FPÖ, und ich habe dann die Frage gestellt, weil die Vorarlberger FPÖ ja da traditionell deutlich sensiblere Sprachpolitik an den Tag legt als die Bundespartei, um es diplomatisch auszudrücken, ob ihnen nicht ein pointierter Wahlkampf der Bundes-FPÖ in der einen oder anderen Art und Weise auf den Schädel fallen könnte. Und dann hat man mir gesagt, na, also das, was die Bundes-FPÖ da plant, das ist ja eh alles streichelweich. Und dann haben wir gedacht, okay, schauen wir mal. Und dann, ja, ich meine, Bibelzitate war das Einzige, wo man sich ein bisschen drüber aufregen hat können, oder? Das war ja wahrscheinlich auch geplant, aber generell war da nicht die scharfe Sprache und die Stabreime der letzten Jahre präsent, sondern das war sehr staatsmännisch, das war sehr in die Mitte gezielt. Unabhängig jetzt von den Inhalten, die man wahrscheinlich weiter verfolgt hat oder verfolgen wird. Aber
weil das Wahlprogramm war alles andere.
Ja, gemäßigt. Natürlich, aber wer liest Wahlprogramme?
Ich.
Ja, eh.
Aber ich habe das FPÖ-Wahlprogramm gelesen, da ist die Rede davon, dass man quasi alle völkerrechtlichen Verträge darauf prüft, ob sie eh nicht die Souveränität Österreichs gefährden oder zum Nachteil Österreichs gehen oder die Homogenität des Volkes.
Ja, ja, und dahinter versteckt sich. Ja, ich habe das auch gelesen, Ralf, und es ist auch spannend, wenn man es zum Beispiel mit dem Wahlprogramm der FPÖ Vorarlberg vergleicht, wo zum, das Wort Festung kein einziges Mal vorkommt. Zum Beispiel.
Als ja. Binnenstaat in Europa Festung finde ich.
Ja, ja, Ralf, aber das ist halt auch wieder so, ach du meine Güte.
Ja. Nein, es ist nicht ja, die meine Güte. Ja, ich find, man verkauft die Leute ein bisschen für blöd. Wenn man sagt, weil ich, so gut wie jeder Österreicher fährt ab und zu über die Grenze und kann insofern schon abschätzen, dass das keine Festung ist.
Ja, wenn du aber die Leute wissen schon, was damit gemeint ist und dass da jetzt, dass die FPÖ jetzt keine Mauer auf den Karawanken bauen wird. Das hat sie weder versprochen, noch glaubt es irgendjemand. Aber ja, unabhängig davon, wie populistisch das ist und wie gut oder schlecht man das findet, hat die FPÖ ihr doch recht strammes Programm deutlich streichelweicher verkauft als schon einmal. Also du hast schon recht, der Kickl wird sich jetzt inhaltlich nicht wahnsinnig weit bewegen, sondern es bewegt sich zu ihm, aber in der Sprache hat er schon gewusst, was er machen muss, um jetzt diese Nummer 1 Position, die er sich geholt hat auf Bundesebene, doch zu sichern.
So ganz schafft das dann aber auch nicht, weil als es dann darum ging, wer den Regierungsauftrag, der ja auch vom Landeshauptmann Drechsler, du hast übrigens ganz am Anfang Drechsel gesagt,
was ich wunderschön finde. Es ist ein Vorarlberger Name, deshalb ist die Assoziation da.
Ich weiß, es gab auch mal den Fußballer Herwig Drechsel, ich weiß nicht, ob der Vorarlberger war, aber ich glaube, der hat beim SV Ried gespielt, aber er könnte ja trotzdem Vorarlberger sein. Ist aber auch völlig irrelevant. Ja, ein Exil-Vorarlberger, der in Ried Fußball spielt, egal. Aber da hat man dann schon gemerkt, so ganz kann er nicht aus seiner Haut, weil er hat sich nicht wie jemand benommen, der sagt, okay, ich werde jetzt versöhnlicher, jetzt habe ich ja die Stimmen, jetzt komme ich streichelweich daher, damit mir die ÖVP, damit die mich zum Kanzler machen und dann eher mal seine Ehre runterschluckt und den Vizekanzler macht oder irgendjemand anders den Vizekanzler, die Vizekanzlerin, Frau Edtstadler oder wer auch immer macht. Also man hat da schon gemerkt, so ganz schafft das nicht und vielleicht will er auch nicht, weil er sich denkt, nein, noch einmal warten, weil, und das, da bin ich wieder bei Reckwitz, bei seinem neuesten Buch, Verluste, er spricht da im Futur 2, Verluste werden eingetreten sein. Wir wissen, es wird die nächsten 5 Jahre nicht besser. Das sage ich nicht als Pessimist, der ich bin auch Wiener, deswegen muss ich pessimistisch sein und zudern, aber ganz realistisch betrachtet werden die nächsten 5 Jahre, verzeih mir den nicht akademischen Ausdruck, Arsch. Es wird
nur 5 Jahre?
Ja, oder wie lange auch immer, eben. Das heißt, wir sind jetzt nicht bei dieser Fahrstuhlgesellschaft, wo Menschen damit rechnen können, dass ihr Leben kontinuierlich besser wird und besser wird als das ihrer Eltern und so weiter und so fort. Wir müssen uns an den inkrementellen Abstieg, das heißt nicht, dass wir jetzt da den Weltuntergang erleben müssen oder alle bitter verarmen, aber es ist jedenfalls so, dass dieses Aufstiegsversprechen nicht mehr besteht und schon lange nicht mehr besteht und jetzt ist halt die Frage, wie man damit umgeht. Und da ist es grundsätzlich immer angenehmer, Opposition zu sein, als regieren zu müssen, weil man als Regierungspartei gewissermaßen den langsamen Abstieg verwaltet und nicht so viel Gestaltungsspielraum hat. Weder in der Sicherheitspolitik, wo ich eine Steuerungsgruppe war und das auch mitdiskutiert habe.
Ja, Ralf, jetzt weißt du mal, wie frustrierend das ist, wenn man versagt. Schön, dass du es auch erfahren hast.
Ich habe nicht versagt, ich habe ja gar nichts machen dürfen.
Ja, oder nicht viel.
Denn der Punkt ist,
mit den Regierungsparteien.
Aber der Punkt ist, du verwaltest halt und kannst nicht mehr gestalten, um so Phrasen auszudrücken, weil du einfach nicht den Spielraum hast, weder finanziell auch noch politisch nicht
und auch bürokratisch
nicht. Und da muss man auch sagen, ist schon ein enges Korsett,
da hat der Nehmer recht. Dass es in der Steiermark sicher noch schlimmer ist als anderswo, weil wer die Steiermark kennt und öfter mal dort war, da und die toten Industriezonen der Obersteiermark gesehen hat, der wundert sich eigentlich, dass dieses Bundesland nicht schon vor 10 Jahren gekippt ist. Ich weiß nicht, wie es momentan ist, aber vor einigen Jahren, als ich mal in Pfalzberg war, da hat es 2 neue Gebäude gegeben. Das eine war das Krematorium und das andere war das Schubhaftzentrum. Das sagt eigentlich alles über diese Gemeinde aus. Und wenn du dort weiterfährst, dann siehst du da ein paar heruntergekommene, leerstehende Tourismusgebäude, die jetzt halt aufgrund des Klimawandels nicht mehr bespielt werden können, weil die ganzen Ungarn nicht mehr zum Skifahren kommen, weil es nicht mehr das billigste Skigebiet ist, weil es keinen Schnee mehr gibt. Oder manchmal halt schon, aber halt nicht in der Regelmäßigkeit, wenn man es braucht. Dann kann man gerne nach Knittelfeld fahren und schauen, wie viele Fabriken dort noch stehen. Die Eisenbahn ist auch nicht mehr das, was sie mal war. Leoben, Judenburg, Bruck an der Mur. Das ist eigentlich eine ziemlich trostlose Veranstaltung dort. Und das, was dort blüht, sind Pflegeheime und Friedhöfe. Und auch deshalb, weil es, und das ist natürlich ein bisschen der Zynismus, aber es stimmt halt auch, keine Migration gibt in der Steiermark. Wie viele Ausländer gibt es denn dort? Ich glaube, das ist eines der Bundesländer mit dem niedrigsten Migrantenanteil, weil es halt wirtschaftlich auch so schwach ist. Es gibt keinen Grund zum in die Steiermark ziehen. Und die Leute spüren diese Frustration. Und sind natürlich gleichzeitig auch der Meinung, dass halt in Wien hinter jedem Eck ein Afghaner mit Messer zwischen den Zähnen sitzt. Also meine verstorbene Oma, die aus der Steiermark war, hat diese Sichtweise doch manchmal ein bisschen so vertreten. Man fürchtet sich halt vor der großen Stadt, das ist auch in Vorarlberg so, die Bregenzer Wälder fürchten sich immer vom Dornbirner Bahnhof. Ja, und man soll das auch nicht kleinreden, es gibt Kriminalität und es gibt Probleme, also man muss nicht alles lächerlich machen. Aber aus eigener Anschauung ist es halt dann doch nochmal was anderes wie aus den Medien. Und die Steiermark ist halt schon ein bisschen abgehängt. Und es hat halt auch dort niemand irgendwie ein Konzept entwickelt, wie das anders gehen könnte. Und wenn die jetzt die Angst haben, dass Magna weggeht, dann haben die ein wirkliches Problem. Und diese ganzen Versäumnisse der europäischen Automobilindustrie, die ja in Deutschland beginnt und sich in Österreich fortpflanzt, die werden dort ganz hart hineinhageln, wann dann mal wirklich die Verbrennungsmotoren weg sind.
Ja, und dann kommt ein FPÖ, die dir sagt, der deutschen Automobilindustrie geht es schlecht, weil man Sanktionen gegen Russland verhängt hat. Und wenn man das nicht gemacht hätte, hätten wir immer noch billiges Gas und billiges Öl und die Leute hätten nie auf den Verbrenner, vom Verbrenner weg sollen.
Also das sind die einfachen Antworten. Da kann man der FPÖ auch sagen, Russland bedrückt gerade die Republik Österreich. Ich möchte gerne die Antwort der FPÖ darauf hören. Die Russische Föderation, die ja die unmittelbare Hand auf der Gazprom hat, bedrückt die Republik Österreich über die OMV, in der die Republik Österreich zwar Minderheitseigentümer, aber doch substanzieller Minderheitseigentümer ist, indem sie einfach Strafzahlungen, die ein internationales und vorher vereinbartes Schiedsgericht festgelegt hat, nicht bereit ist zu zahlen. Und auch die rabattierten Satz, den die OMV zu zahlen bereit war, um eben das zu kompensieren, damit quittiert, dass sie die Gaslieferungen einstellt. Das ist diese Vertragsfähigkeit von Russland. Da möchte ich gerne mal wissen, was die FPÖ da dazu sagt. Da habe ich bis heute auch nichts Substanzielles gehört.
Da würde ich jetzt sagen, das liegt daran, dass wir uns nicht an die Neutralität halten. Wenn wir das tun würden, würden wir genauso wie Ungarn noch immer weiter unser Gas bekommen.
Was hat die Neutralität mit dem beschissenen Gas zu tun? Die Gazprom liefert nicht. Warum? Weil wir nicht neutral sind?
Also ja, das wäre das, ja, aber was dir ein FPÖ-Politiker sagen würde.
Die schulden uns 200 Millionen Euro und das hat auch nichts mit dem Krieg zu tun. Also sie sollen halt einmal ein bisschen vom Gas runtergehen.
Der Lukas Husterler von Nunmehr Neos und eben auch einer der Verhandler hat das ja schön herausgearbeitet, zum Beispiel auch für das Neos-Parteimedium online genannt Materie, dass das russische Gas auch nie so billig war, wie man es uns verkauft hat. Nämlich nicht verkauft hat finanziell, sondern eben politisch. Wir sind übrigens Vorreiter gewesen, als das erste europäische Land, das von der Sowjetunion damals noch Gas bekommen hat, 1968. Wir waren ja gewissermaßen so das Testlabor für sowjetische Gasexporte für Deutschland. Die BRD hat dann gesagt, okay, es hat jetzt bei Österreich ganz gut geklappt, jetzt machen wir das auch. Nur so viel zur Geschichte. Und insofern finde ich das interessant, dass das jetzt nach so langer Zeit endgültig an sein Ende kommt.
Es sind nicht immer die dummen kleinen Österreicher, die sich raffgierig irgendwo bereichern wollen. Es sind schon auch größere Player dahinter. Und man kann sich schon auch die Frage stellen, welche Rolle die Bundesrepublik Deutschland da bei der Gasversorgung in Europa gespielt hat, als sie uns, ich glaube, die Papageno-Pipeline-Kassen, oder? Die man eigentlich über den
Nabucco,
genau. Die Nabucco-Pipeline, die man uns abgedreht hat, unter fleißigem Einsatz der deutschen Außenpolitik. Und die mit Sicherheit für eine bessere Versorgungssicherheit in Europa garantiert hätte, als das Loch mit zwei Ohren, das jetzt durch die Nordsee fließt.
Ich weiß aus gesicherter Quelle, aber es ist auch nicht etwas, das jetzt allzu überraschend klingen würde von jemandem, der nämlich auch mit Trump gesprochen hat. Ich möchte jetzt keinen Namen nennen, aber der wirklich mit ihm auf höchster Ebene zu tun hatte. Soll jetzt auch nicht so klingen, als würde ich mich wichtig machen.
Ja, du klingst jetzt wie so ein Verschwörungstheoretiker. Ja, und der hat mir gesagt, die Impfungen töten und Trump weiß das.
Nein, es ist vielmehr so, dass wenn man sich über die Neutralität äußert, dass natürlich andere Länder den Kontakt zu einem suchen und zumindest wissen wollen, wie die Neutralität bei uns rechtlich, politisch und historisch verankert ist. Und da hat man dann manchmal mit Menschen zu tun, die einigermaßen wichtig sind und die treffen sich dann auch mit unwichtigen Menschen wie mir. Mehr ist es nicht. Aber da hat mir eben dieser Herr erzählt, dass der Trump das bei einem NATO-Gipfel sehr interessant gemacht hat. Er hat nämlich einerseits den großen NATO-Gipfel besucht und dann aber einen kleinen NATO-Gipfel gemacht, wo er eben die Länder eingeladen hat, die brav ihre 2% und mehr für das Verteidigungsbudget zahlen. Und da hat er dann eben auch bei diesem exklusiveren Dinner, wo eben gut gegessen wurde und im kleineren Rahmen man sich getroffen hat, kontinuierlich und fortwährend über Deutschland geschimpft. Und das ist aber schon sowas, wo der mir auch gesagt hat, mit dem ich darüber gesprochen habe, das war jetzt nicht dieses Gefühl, der sagt das nur für die Kamera, sondern der ist genau derselbe Typ wie vor der Kamera und deswegen ist er ja bei vielen, glaube ich, so beliebt, weil man das Gefühl hat, der spricht so, wie er denkt.
Der kann gar nicht anders.
Der kann ja gar nicht anders. Eben, jedes Mal, wenn er dann auf einmal irgendwie vom Teleprompter abliest, hat man das Gefühl, das ist nicht der echte Trump. Sobald er off-records ist, sich wiederholt, widerspricht, das ist der echte Trump. Und der echte Trump, der eben auch bei seinem NATO-Gipfeltreffen dann im kleinen Rahmen vor anderen Staaten, eben die brav ihren Beitrag zur europäischen und allgemeinen NATO-Verteidigung leisten, die baltischen Staaten, Polen zum Beispiel, der dann eben fortwährend und fast schon obsessiv über Deutschland geschimpft hat und über Angela Merkel geschimpft hat und nämlich wirklich geschimpft hat und gesagt hat, das sind Schmarotzer, die zahlen nichts für ihre Landesverteidigung, den Russen nehmen sie das Gas ab, statt unser Gas zu nehmen und die Verteidigung sollen wir besorgen. Das heißt, sie passen nicht auf sich selbst auf und die wirtschaftlichen Vorteile holen sie sich auch und dann exportieren sie auch noch zu billigen Preisen zu uns in die USA. Also sie zocken jeden ab. Und der auch versucht dazu, in Europa ein bisschen die Länder gegeneinander aufzuhetzen, vor allem gegen Deutschland aufzuhetzen.
Man muss bis zum gewissen Grad sagen, diese Kritikpunkte sind ja nicht alle völlig von der Hand zu weisen. Natürlich stimmt es, die Deutschen haben ihr Geld ins Soziale investiert, das kann man gut oder schlecht finden, und haben die Landesverteidigung nicht finanziert. Und hätten aber gleichzeitig gern gehabt, dass die Amerikaner ihre Stützpunkte bei ihnen ausbauen. Und natürlich ist es so, dass die Deutschen auch ihre Industrie geschützt haben und natürlich darauf schauen, dass sie ihre Autos
überall... Exportweltmeister. Das war das große Schlagwort.
Ja, aber das
geht, aber das heißt, halt, dass irgendwie auch der Importweltmeister sein muss. Ja, und
das geht halt auch ein bisschen danieder, diese Exportweltmeisterschaft. Das VW will Werke schließen. Was ist das? Was bedeutet das für Deutschland? Es sind momentan nicht die besten Zeiten. Und wir sind ein bisschen so die auf der zweiten Tsunami-Insel sitzen und jetzt merken, dass auf der ersten sich das Wasser zurückzieht.
Wir hängen, und das ist vielen nicht bewusst, ja auch an der deutschen Autoindustrie dran. Wir haben jetzt keine eigenen Autos. Wir haben jetzt nicht das tolle, prestigeträchtige österreichische Auto. Obwohl, wir haben ja am Weg hierher, als ich in deinen schönen Skoda eingestiegen bin, ja gesprochen schon darüber, dass es so etwas wie das Auto von dem und dem Land ja gar nicht mehr gibt. Das habe ich auch mit Stefan Frank damals in der Endphase von Addendum noch schön durchdekliniert, dass es diesen Mythos vom deutschen Auto, dem französischen Auto, dem japanischen Auto, dem US-amerikanischen Auto ja gar nicht mehr gibt, weil die alle miteinander so verwoben sind und Anteile und so weiter und so fort. Der langen Rede kurzer Sinn. Vielen ist, glaube ich, noch immer nicht ganz bewusst, zumindest jetzt auf Gesamtbevölkerungsebene in Österreich, wie sehr wir an der österreichischen Wirtschaft, wie sehr wir an der deutschen Wirtschaft im Allgemeinen und in Bezug auf die Automobilindustrie im Besonderen hängen.
Im Vorarlberg, witzigerweise, weiß man das, weil wir einfach also ein stark produzierendes Bundesland sind. Und du wirst auch bei uns keinen einzigen EU-kritischen Ton hören. Von der FPÖ aufwärts, abwärts, wie auch immer man das sehen will, nicht. Das gibt's nicht, weil die wissen, unsere Arbeitsplätze picken an der EU. Und irgendwie checken das viele Leute offensichtlich noch nicht, dass wenn wir nicht mehr Mitglied des Binnenmarktes sind, wir uns eingraben können. Man merkt es in Vorarlberg auch relativ schnell, wenn es mit der Weltwirtschaft nicht mehr stimmt, weil wir halt einfach auch nicht das Vorarlberger Auto produzieren, sondern einfach so viele kleine Dinge für den Weltmarkt herstellen, die so unbedeutend sind in ihrer Kleinheit, aber die trotzdem auf der ganzen Welt gebraucht werden. Und wenn du irgendwo in einem halbwegs zivilisierten Land unter Anführungszeichen einen Kühlschrank aufmachst, wird dort ein Scharnier aus Vorarlberg sein. Ob da jetzt Blumen oder Gras draufsteht, ist wurscht. Aber es ist in der Regel ein Scharnier aus Vorarlberg. Und daneben steht in der Küche eine Plastikflasche mit Spülmittel, die vermutlich von Alpla hergestellt worden ist. Ob in Vorarlberg oder woanders, weiß man nicht. Und vielleicht ist im Kühlschrank ein Getränk von Pfanner oder Rauch. Und alle diese Dinge werden bei uns gebaut und hergestellt. oder von Firmen, die halt im Vorarlberg ansässig sind, woanders hergestellt. Aber es hat mittelbar und mit unserem Bundesland zu tun. Und wenn da irgendwo in der Weltwirtschaft ein Faden reißt, dann merkt man das bei uns relativ rasch. Und da werden jetzt halt auch Baustopps für Firmen in Ostösterreich verhängt, weil man nicht weiß, wie sich der Markt entwickelt. Und das weiß man bei uns im Land und man spürt das. Und das spürt dann nicht nur die großen Unternehmen, oder? Ich sage immer, bei Blum alleine arbeiten zwischen 3% und 4% der arbeitsfähigen Bevölkerung in Vorarlberg. Das ist ein Riesenunternehmen. Und die machen Beschläge. Und wenn der das spürt, dann spürt es der Bäcker, dann spürt es der Selcher, der Metzger, alle rundum, oder? Weil die Leute, das dann, wenn sie einen Arbeitsplatz verlieren, können sie nicht mehr einkaufen. Oder beziehungsweise die Firmen beziehen auch sehr viele lokale Geschichten für sich, oder? Und das merken alle. Und diese angespannte Stimmung liegt in der Luft. Und da gibt's nicht dieses, ja, das Geld kommt von der Bank und die Luft kommt aus dem Himmel, sondern man hat schon ein bisschen ein Gefühl davon, wie die Dinge entstehen und wo sie herkommen und wo sie hingehen.
Ich hatte mal die Ehre, mit Franz Vanitzky zu sprechen über dieses und andere damit zusammenhängende Themen. Ich habe mal eine Podcast-Folge mit ihm aufgenommen, wo dann aber, weil ich das falsche Mikrofon verwendet habe, die Qualität unter aller Sau war. Aber ich habe ihn damals auch gefragt, warum aus heutiger Sicht, nämlich für mich wirklich eine große Frage, Österreich der EU beigetreten ist, weil das aus heutiger Sicht so unvorstellbar wäre. Und er hat dann gesagt, das war eigentlich damals klar, das war ein nationaler Schulterschluss, weil allen wesentlichen Akteuren bewusst war, das ist ein großer gemeinsamer Markt, den Österreich als kleine Nation, als kleine Volkswirtschaft braucht. Und da war einfach ein ganz massives Interesse von Seiten der Wirtschaft da. Aber ich finde das interessant, weil wenn wir jetzt zu dem, was du sagst, das Zurücklenken auf die politische Debatte, da will ich auch nicht kommen mit diesen Standardphrasen EU und so weiter und brauchen wir und ist so eine gute Idee eh. Aber der Punkt ist, was man ja merkt an der EU-Debatte, ist ja nicht ein Für oder Gegen, sondern sobald es in die Substanz geht, wird sie ein wenig schattierter, weil da kommt ja dann oft dieser Vorwurf, sie hat sich verpolitisiert und eigentlich soll es ja nur ein wirtschaftlicher Zusammenschluss sein mit den vier Grundfreiheiten, also Kapitalfreiheit, Warenverkehr, freier Dienstleistungsverkehr und dass man sich allgemein frei bewegen kann innerhalb der EU, aber sie darf nicht zu politisch sein, sie greift viel zu weit rein.
Man kann über alles streiten, oder? Ich finde das auch ein bisschen absurd, dass wenn ich in mein Auto einsteige, ich jeden Tag eine Datenschutzerklärung auf meinem fucking Skoda anhaken muss. Also das ist halt einfach lächerlich. Und dafür ist die EU verantwortlich, das muss man auch sagen. Dass die Leute jetzt sowas nervt, ist verständlich. Und das ist das Interessante. Aber andere Dinge wieder, wenn ich mir denke, was in den USA alles an Daten verkauft wird, wo bei uns jeder schockiert wäre, das ist halt die andere Seite der Medaille. Es ist ja nicht immer nur die Überbürokratisierung, sondern die schützt uns bis zum gewissen Grad vor Dingen auch. Und der Konsumentenschutz, den wir in Europa haben, den könnte man in Österreich uns nie leisten, weil wir absolut keine Chance haben gegen Unternehmen wie Google oder Facebook oder sonst irgendwas. Und natürlich nimmt es die EU beim Konsumentenschutz bei amerikanischen Tech-Firmen immer ganz besonders genau und vielleicht bei deutschen Autofirmen, die ihre Konsumenten mit Abgaswerten bescheißen, vielleicht ein bisschen weniger. Das ist halt das Spiel. Dafür machen das die Amerikaner und die Europäer haben im Endeffekt auch davon profitiert, dass die Amis diesen Betrug aufgedeckt haben bei VW.
Erst vor kurzem hat der kommende US-Vizepräsident ja gesagt, wenn die EU Twitter zu nahe rückt und allgemein Musk zu sehr auf die Pelle rückt, dann sollen sie sich anschauen, wie sie sich selbst verteidigen. Also die fangen jetzt schon an, mit Sicherheitspolitik zu drohen, wenn die EU zu weit reguliert und den Markt reguliert.
Ja, andererseits, und auch da kann man sagen, ist es nur negativ oder führt es vielleicht auch dazu, dass die EU wirklich mal über ihre Verteidigung nachdenkt?
Jetzt ist es ein bisschen spät.
Ja, schon, aber ich sage einmal,
weil es dauert 20 Jahre.
Vielleicht sollten wir doch noch Rheinmetall-Aktien kaufen.
Bushido hat in einem Interview, den kennst du vielleicht, deutscher Rapper.
Ja, Bushido sagt sogar mir was, das ist dann immer so, also wenn es um Sport oder um Rapper geht und die sagen sogar mir was, dann haben sie eine gewisse Flughöhe erreicht.
Dann sind sie Mainstream. Der hat nämlich irgendwann auch gerade erst gesagt, dass er irgendwie investiert hat in Rüstungsaktien, da sind die Leute ausgezuckt und er ist dann erst draufgekommen, eben auch nicht sehr self-aware, okay, vielleicht sind meine Fans nicht unbedingt so begeistert, wenn ich sage, dass ich Rheinmetall-Aktien oder sonstige Rüstungsindustrie-Aktien habe. Ja. Und jetzt hat er das Problem, er kann sie ja jetzt gerade auch gar nicht verkaufen, weil jetzt würde er einen ziemlichen Gewinn damit machen. Also er müsste jetzt quasi, abgesehen davon, dass ich glaube, er hat sich auch irgendwie entschuldigt oder so, er müsste dann warten, bis sie ganz massiv fallen, wann auch immer das sein sollte.
Er hat den Fehler gemacht, darüber hier zu sprechen. Ja. Aber ja.
Wer weiß, wer alle Rüstungsindustrie-Aktien hat, aber ich möchte nicht ins Verschwörerische abgleiten. Ich habe keine. Auch wenn mir das manchmal angedichtet wird, auch
Wirklich?
unter anderem auf Twitter. Ja, schon so, dass man irgendwie, wenn man quasi nicht dafür ist, dass wir,
ja,
dass
gut, Ralf,
Neutralität
halt
die Antwort auf alle sicherheitspolitischen
halt
Fragen
Vertreter
ist.
Der WHO-Weltregierung, oder?
Ja, WHO, WTO, IWF, UN, VN, ILO,
wir haben ja,
IKO, NATO.
Bei meiner Arbeitsstelle gibt es ja jeden Donnerstag eine Protestbewegung, die sich aus dieser Corona-Leugner-Bubble herausgeschält hat und die dort dann immer Lautsprecher aufstellen und uns damit beschallen, dass wir alle abgeurteilt und bestraft gehören. Und da haben sie irgendeinen komischen,
alle beim ORF.
Ja, irgendeinen komischen Sprecher vom von irgendeinem YouTube-Channel, der dann halt irgendwelche Dinge verbreitet, und dann letztens, als ich in mein Auto gestiegen bin, habe ich den nur gehört, wie er gesagt hat, naja, er ist ja kein Verschwörungstheoretiker wie andere und deshalb wirft man ihm vor, dass er ein Systemknecht ist. Und dann habe ich gedacht, wow, also von den Dingen, die er sonst immer so erzählt, wäre er ja nie auf die Idee gekommen. Dass, aber es ist ja das Lustige, dass es dann innerhalb dieser Blasen von Verschwörungstheoretikern dann auch nochmal Abstufungen gibt, wo die einen Verschwörungstheoretiker den anderen Verschwörungstheoretikern vorwerfen, dass sie Verschwörungstheoretiker sind.
Das ist aber auch wie bei Ideologien. Da gibt es ja dann immer diejenigen, also ich habe das
bei
Neos
beobachtet,
Religionen,
ne?
Dass da manche sagen, Neos sind zu sehr Mainstream, und dann gibt es die ganz Libertären, die sagen, die sind sowieso Weichspülerliberale, sind überhaupt die Schlimmsten, und die Minimalstaatler sind nicht liberal genug, weil eigentlich der einzig konsequente Liberalismus ist der Libertarianismus. Das wird ja auch interessant bei den USA, ob sich die Leute nicht früher oder später, das ist ja die einzige Hoffnung, ist eher eine schwache Hoffnung oder eine schwache Karte, die Democrats dort haben, zu sagen, naja, vielleicht implodiert das alles, weil all diese Egos, oder wie man beim Basketball sagt, there is only one ball, diese Egos alle nicht miteinander auskommen, weil du kannst nur mit einem Ball Basketball spielen. Und
Das ist genau so, und das ist halt, eigentlich sind sie ja, wenn du jetzt Musk und Trump anschaust, sind sie halt zwei Narzissten, ne? Und die lieben sich gegenseitig, solange sie einander nutzen, aber sobald der Trump im Amt ist und der Musk etwas tut, was der Trump nicht will, hat sich diese Liebe erledigt. Und das ist halt klassisches Narzissmusgehabe. Aber wenn du das ansprichst bei den Neos, es ist bei allen Parteien so.
Ja, natürlich.
Und ironischerweise kriegen sie dann immer die ab, die es am wenigsten verdient haben. Ne? Die FPÖler, die am wenigsten populistische Aussagen tätigen, sind dann die sie anhören müssen, warum sie mit den anderen zusammen sind. Die grünen Realos müssen sie anhören, warum sie mit den grünen anderen zusammen sind. Die linken SPÖler und die weniger linken SPÖler müssen sich das auch voneinander anhören. Die Babblerers und die Doskozils und was auch immer, warum du mit dem und der mit diesem. Und bei der ÖVP wird es auch nicht anders sein. Also diese Strömungen, die müssen sich ja dann immer nach außen rechtfertigen für die anderen in der Partei, die sie selber nicht mögen, und dann aber gleichzeitig die nötige Geschlossenheit an den Tag legen, die es halt braucht, um eine Partei nicht implodieren zu lassen. Also bin ich froh, dass ich das nicht machen muss.
Das sage ich auch. Moritz, ich habe mit Andreas Reckwitz begonnen. Ich
ja,
möchte
bitte,
mit ihm
du hast ja
aufhören.
Dieses Buch gelesen, und du sollst es nicht umsonst gelesen haben. Bitte zitiere irgendwas Sinnvolles daraus.
Ja, weil ich schon am Land bin und weil wir eben gerade auch über die steirische Landtagswahl gesprochen haben, möchte ich ganz kurz den Begriff von ihm nennen, den man nicht unterschätzen darf, nämlich die, Anführungsstriche, räumliche Deklassierung. Die ländlichen und kleinstädtischen Regionen, in denen die alte Mittelklasse häufig lebt, verlieren in den westlichen Gesellschaften vielerorts ökonomische Potenz und kulturelle Attraktivität. Damit gehen Arbeitsplätze, junge Bewohner und infrastrukturelle Einrichtungen verloren, manche Landstriche und Städte veröden. Gegen den ökonomischen Boom und die kulturelle Anziehungskraft der Metropolregionen droht die Provinz zum Flyover-Land räumlich abgehängter zu werden. Also Flyover, für die, die den Begriff nicht kennen, eben wo man in den USA sagt, da fliegt man von Metropole zu Metropole, aber genau in der Mitte bleibt man natürlich nicht stehen. Weiter Reckwitz. Die verwurzelte Existenz der alten Mittelklasse, das bist zum Beispiel auch du, in Vorarlberg verwurzelt, warst kurz in Wien und gehst erst wieder zurück.
Ich war 15 Jahre in Wien, Ralf.
Ja, trotzdem bist du zurückgegangen. Die verwurzelte Existenz der alten Mittelklasse erscheint dann im Verhältnis zur gesellschaftlich geforderten räumlichen Mobilität defizitär. In jenen kleinstädtischen Regionen, die noch leidlich florieren, kann sich demgegenüber das Gefühl einstellen, ein Bollwerk gegen die Dekadenz des Urbanen und ihre kosmopolitischen Eliten zu bilden.
Das ist Vorarlberg bis zu einem gewissen Grad, weil ihr habt die Wesensart dieses Landes bis heute nicht komplett ergründet, aber wenn man Vorarlberg etwas zugute halten will, dann ist es schon, dass es trotz seiner Ruralität doch erstaunlich weltoffen ist. Also es ist ein konservatives, weltoffenes Land in aller Widersprüchlichkeit.
Jetzt möchte ich noch vorlesen, weil ich das so toll finde bei deutschen Soziologen, wie schön sie Dinge formulieren, wo man sich denkt, ja, Siege, ach so, wenn man es dann quasi übersetzt. Die Lebensform der neuen Mittelklasse ist damit von den Imperativen der Singularisierung und der Valorisierung geprägt. Singularisierung heißt, was das Leben ausmacht, soll nicht standardisiert und von der Stange sein, sondern einzigartig, besonders und authentisch. Die Wohnung ebenso wie der Freundeskreis, der Beruf ebenso wie die Schule für die Kinder oder das Reiseziel. Valorisierung heißt, was das Leben ausmacht, soll nicht nur Mittel zum Zweck sein, sondern in sich wertvoll sein. Die Ernährung ebenso wie die Partnerschaft, die Yogastunden ebenso wie das politische Engagement. Also, das trifft jetzt auf dich weniger zu. Du bist eh ziemlich von der Stange, wenn ich mich hier so umschaue.
Hallo? Ich bin doch nicht von der Stange. Was ist da drin von der Stange, bitte? Meine tollen Weihnachtskugeln, oder?
Nein, du bist innen nicht von der Stange, aber außen.
Es ist schon recht reif. Ich lebe gut mit meiner eigenen Mittelmäßigkeit und ich schäme mich ihrer nicht.
Das finde ich sehr schön. Bevor wir jetzt ewig reden und den Tatort zur Gänze verpassen, finde ich, sollten wir jetzt aufhören. Wir haben eh eine recht lange Folge aufgenommen.
Meine Frau war erstaunlich still. Ich hätte jetzt eigentlich damit gerechnet, dass sie jetzt hereinkommt und was isst.
Jetzt können wir uns da fragen, was sie macht.
Wahrscheinlich, also meine Frau ist ja schwanger und sie wird jetzt wahrscheinlich irgendwo im Schlafzimmer sitzen und Kekse essen, so wie ich sie kenne.
Wir fragen sie, ob sie mit uns den Tatort schauen will.
Ja, ich glaube, da wird sie sich freuen.
Und bedanken uns bei unseren Hörerinnen und Hörern, dass sie einmal mehr dabei waren und sich unsere doch meist unstrukturierten Gespräche angehört haben.
Es ist mir immer wieder ein Vergnügen.
Und, Bussi Baba aus Feldkirch.
Ja, von mir auch.